Und dann höre ich dann schon die Anfangstöne von dem nächsten Stück, wo ich dann auf der Bühne sein sollte, und höre noch, wie jemand die Türe abschließt. Und ich war gefangen in der Toilette.
Nonstop Nomsen. Macht Laune.
Nonstop Nomsen Folge 34. Servus und herzlich willkommen. Heute erklärt dir einer unserer bekanntesten Bandleader, wie du eine Zwiebel perfekt schneidest. Helmut Zerlett. Ich kenne ihn seit seiner Zeit bei Marius Müller-Westernhagen. Du hast ihn sicher mal bei Harald Schmidts Late Night gesehen und ich darf seit Jahren als Moderator des Lea Award mit ihm arbeiten, was ein großes Vergnügen ist. Helmut schreibt viele Soundtracks, unter anderem für Neues vom Wichser oder Sönke Wortmanns Der Vorname. Gerade hat er Detlef Bucks neuen Film Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull vertont. Im Podcast spricht Helmut über seine ersten verrückten Jobs beim Zirkus Roncalli, von denen nicht mal ich wusste. Er lüftet das Geheimnis seiner Nachtarbeit und erklärt, warum Musik weit mehr mit Kochen zu tun hat, als du vielleicht denkst. Viel Spaß. Grüß dich, Helmut.
Na, ja, das war ja mal wieder der Klassiker, dass die Kinder sofort merken, wenn man weg muss.
Echt, das ist ja jetzt abends, du bist ja sowieso so ein Nachtarbeiter, oder?
So ist es. Und dann waren wir ja verabredet für 9 Uhr und ja, als wenn die Kinder das spüren, dass man eine Verabredung hat, die bleiben dann einfach länger wach und dann wollte ich mich schon heimlich aus dem Zimmer schleichen. Papa, nein.
Wie alt sind die jetzt?
Da muss ich wieder zurück. Katharina wird in ein paar Tagen 5.
Ja. Ob das die Große, die Kleine ist?
Die Kleine, die ist gerade 2 geworden.
Ja, also du hast alle Hände voll zu... Ich habe dich gerade schon schlürfen hören. Das heißt, du trinkst Tee auch so wie Wein? Also ein Connoisseur?
Ja, beim Tee ist es wohl eher die Temperatur. Ja. Ich habe aber gleichzeitig auch noch ein Glas Wein.
Du kannst die Temperaturen abgleichen.
Das ist Abendwein. Ja, ist der Abendwein.
Aber wie ist eigentlich dein Zeitplan, wenn du an Filmmusik arbeitest? Du machst ja heute Nacht auch noch ein bisschen was. Ab wann wirst du dann so richtig kreativ?
Also es gibt 2 Zeiten, die sind super für mich. Das ist einmal früh morgens und spätabends. Tagsüber ist halt immer so viel los. Dann rufen Leute an, dann muss man einkaufen, dann die Kinder da und... Ja, und das ist ja auch, ich arbeite ja zu Hause. Ach, guck mal, die Opas Uhr hat gerade geklingelt. Eine halbe Stunde haben wir gerade. Ich arbeite ja zu Hause und für Kinder ist es unheimlich schwer, das nachzuvollziehen, dass Papa auf der Arbeit ist.
Die ist im Keller dann, ne? Ein Stockwerk tiefer sozusagen.
Ich arbeite im Souterrain und die arbeiten in der Hochparterre. Die wohnen und spielen in der Hochparterre.
Ja, arbeiten müssen die noch nicht, ja.
Nee, arbeiten zum Glück nicht. Aber ja, und dann ist es halt für die, der Papa ist wieder da. Ja. Wenn ich nur mal kurz hochgehe, mir ein Brot oder ein Wasser hole oder irgendwas. Dann, oder das Büro ist dann ganz oben in der Galerie. Also wenn ich dann mal da hoch muss, irgendwas ausdrucken oder irgendwas holen. Ja, auch dann ist es sehr schwer, den Kindern begreifbar zu machen. Ich bin eigentlich nicht zu Hause. Ich bin eigentlich nicht da. Aber das macht man einem Kind klar.
Und du schläfst dann manchmal am Vormittag, oder? Holst dann ein bisschen nach, was in der Nacht verloren geht.
Ja, das musste ich heute machen. Weil um 4:30 wird die große Kleine wach. Und sagt, es ist mir zu dunkel. Und macht dann das Licht an bei sich. Und das war doch recht hell. Die hat so eine kleine Wolke direkt über dem Kopfkissen. Und im Moment machen wir es so, wir gewöhnen die gerade an, dass die wieder in ihrem Kinderzimmer schläft. Und naja, und dann schläft sie oben im Etagenbett und ich unten. Und dann kriege ich das ganze Licht mit. War dann bis 5:30 wach. Bis mir dann irgendwann eingefallen ist, wir haben doch noch so eine Dämmerungsleuchte im Gang. Die habe ich dann da rausgeholt und dann versucht irgendwo in eine Steckdose und das hat mich so wach gemacht, diese ganze Aktion, dass ich dann quasi bis 7:30, bis der Wecker geklingelt hat, vom Kita-Besuch, quasi mehr oder weniger wach lag und dann heute Morgen dann mit 3 Stunden Schlaf irgendwie doch ein bisschen unausgeschlafen.
Ja, dabei hast du wahnsinnig viel zu tun. Aktuell steht Felix Krull vor der Tür, da bist du mit dem Komponieren und Aufnehmen schon fertig. Jetzt habt ihr aber die Tage irgendwie Abnahme, die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, ein Klassiker im Prinzip, genau, ne? Von Thomas Mann, neu verfilmt von Detlef Buck. Zufrieden mit der Musik oder bist du einer, der bis zum Schluss nochmal gerne nochmal noch was umtüfteln würde?
so ist eher Zweiteres, weil ich habe jetzt hier die Pro Tools Session in 5.1, also sprich im Surround Sound. Ich habe hier zum Glück die Möglichkeit, das abzuhören. Die Orchester Session ist erfolgreich gemacht worden Anfang Dezember, trotz Corona. Und ich habe jetzt alle Spuren hier, auch die vom Sounddesigner. Und dann höre ich doch da noch mal ein bisschen was und da könnte man noch ein bisschen fahren. Diese Crescendi von den Streichern, die könnten doch noch ein bisschen deutlicher sein, als sie gespielt haben. Das heißt, ich gehe da mit dem Fader noch mit, gebe den noch ein bisschen weniger vorne und hinten noch ein bisschen mehr Gas und so. Unterstreiche gewisse Akzente oder Phrasierungen noch, die ich... Ich meine, das hört wahrscheinlich nur ich, aber ich will es halt so haben, wie ich es mir vorstelle. Ja. Morgen oder übermorgen, eher übermorgen, kommt dann der Sounddesigner und holt sich meine Pro Tools Session, das ist das Format, in dem ich das Ganze mixe, ab. Und dann ist eigentlich das in der Hand des Toningenieurs in Berlin. Und da kann ich dann quasi nur noch zur Abnahme kommen. Deswegen möchte ich viele Korrekturen oder Angleichungen jetzt schon noch schnell erledigen, bis der morgen kommt.
Jetzt machst du seit Jahren sehr, sehr erfolgreich Filmmusiken. Was braucht eine Filmmusik, um den Film optimal zu begleiten, zu unterstützen und Akzente zu setzen?
Ich glaube, das ist wie mit aller Komposition, mit allen Musiken. Ich habe ja früher gelernt, Momentkomposition zu machen. Das war im Cairn-Studio, im altehrwürdigen Cairn-Studio mit Jackie Liebezeit und Holger Tschukai, Michael Caroli und
also
Michael
Musiker, denen stellen sich jetzt alle Nackenhaare auf, weil sie sagen, das sind Legenden, ja, Liebezeit, ein Wahnsinns-Drummer auch, ne?
Für mich auch, damals auch, ich war auch sehr überrascht, dass ich überhaupt die Chance bekommen habe. Ich habe einfach im Telefonbuch geguckt und Jackie Liebezeit, der Trommler, mit diesem außerordentlichen Namen, stand auch wirklich im Telefonbuch mit Adresse und ich habe einfach angerufen und gefragt, ob er nicht Lust hätte, in unseren Proberaum zu kommen und der ist tatsächlich gekommen. Also Frechheit siegt in dem Fall oder Mut hatte ich da und das war ein Idol für mich, das war die Band, also neben Kraftwerk zu der Zeit und Tangerine Dream, Popol Vuh, die quasi, das war die Creme der deutschen Avantgarde-Rockmusik. Das war jetzt auch progressive Musik, kein Schlager oder sonst was. Und da war ich natürlich total stolz. Aber da haben wir halt gelernt, zuzuhören. Der Jackie sagte immer, beim Musikmachen ist es erstmal wichtig zu hören und dann zu spielen und nicht umgekehrt. Das heißt, du hörst, was der andere macht und reagierst darauf. Das kann ich jetzt übertragen. Diese Schule, die war sehr streng und sehr hart. Wir haben auch immer Ayatollah zu ihm gesagt, weil er uns alle westliche Musik verboten hat. Sprich Rock, Blues, Jazz, Funk, all das durften wir nicht hören. Das Einzige, was noch erlaubt war, war Reggae. Weil so ein bisschen wie der Rheinländer, der Offbeat war, der Zwiefache und halt ethnologische Musik, sprich nordafrikanische Musik.
Also World Music vom Feinsten. Musik.
Ja, also das war natürlich klasse, weil wenn man einem jungen, jammenden Musiker erstmal Blues, Rock und Funk wegnimmt, dann bleibt dann nicht mehr viel. Da mussten wir erstmal schauen, was machen wir jetzt? Ich kann jetzt nicht einfach nur einen Akkord auf die Eins spielen und dann...
Ich habe das ja geliebt bei diesen Sessions, ja, als Jugendlicher, wenn du dann mal mit den großen Musikern, wir konnten dann immer im Süden von München, gab es einen Club, der hieß Village, ganz klein, haben wir später dann mit den Bands auch oft gespielt, waren viele Musiker aus München von Maffa-Jungs und so und bei dem Besitzer gab es einmal in der Woche nachts eine Session, da konnte ich dann als 15-, 16-Jähriger, ließ mich meine Mutter mit meinem Gitarrenlehrer immer gehen und ich habe die ersten Wochen immer nur zugehört, ne? Also Donnerstagabend war das dann immer von 8, 9 bis die ersten da waren, war es dann 10. Das ging dann bis morgens 3, 4 Uhr. Und dann durfte ich irgendwann mal mit auf die Bühne und habe mich gar nicht getraut zu spielen. Und jetzt spiel mal ein Solo. Und beim Blues ist ja schön, du kannst ja auch wirklich auf einem Ton auch unglaublich viel machen. Ne?
So ist es.
Also ich habe das geliebt, einfach mal so zusammen zu spielen, uns mal laufen zu lassen. Mhm. Aber du hast ja beim Film dann auch wirklich den Druck, dass du auf Punkt komponieren musst. Das stelle ich mir nicht immer einfach vor. Ne? Du musst ja genau, wenn die Tür zugeht, muss der Song losgehen. Oder wenn einer erschossen wird, plötzlich kommen die Streicher. Oder wenn sich zwei in den Armen liegen. Also da muss man ja schon sehr flexibel sein und viel Erfahrung mitbringen.
Erfahrung ist absolut wichtig, das stimmt. Ich habe am Anfang auch ein bisschen neben dem Film nebenher komponiert sozusagen. Das ist wie beim Musizieren mit mehreren anderen, mit anderen Leuten. Der Film oder sprich der Dialog und die Bilder, das ist in dem Moment dein Gegenpart oder dein Kontrapunkt sozusagen. Das heißt, du arbeitest da mit der Sprache, also du musst mit dem Dialog. Du weißt ganz genau, wenn die da was flüstern und du machst da drunter einen Paukenwirbel mit großem Blech darüber, dann weißt du, dass du im Mischstudio nahe Null geregelt wirst. Also kannst du dir das direkt schenken, überlegst dir, braucht die Stelle überhaupt Musik? Und wenn, was für Musik könnte da sein? Und in welchem Frequenzgang funktioniert die, oder dass die man das Flüstern immer noch hört und trotzdem die bedrohliche Stimmung, die der Regisseur sich da wünscht, dass die erhalten bleibt? Wird man sehr kreativ. Und sagen wir so, es ist natürlich, wir kochen alle mit Wasser und da gibt es ein paar Sachen, die man einfach immer machen kann. Das Reizvolle daran ist, dass man eben nicht immer wieder dasselbe macht.
Ja.
Für mich ist es so, jeder Film ist für mich wie ein neues Kind, was einen ganz eigenen Charakter hat und wieder ganz anders erzogen werden muss und wo man auch ganz anders mit umgeht. Das heißt, oft funktioniert das nicht, wenn man mal einen erfolgreichen Film gemacht hat und überträgt diese Komposition jetzt auf einen anderen Film, weil man denkt, auch die oder der Regisseur, der dann deine Musik da vielleicht gehört hat und sagte, ja, so eine Musik will ich auch haben. Das funktioniert nur bedingt. Es muss dann schon immer wieder was Neues für den Film gemacht werden. Das ging mir bei meiner ersten Begegnung mit Margarete von Trottern, ganz tolle Regisseurin auch, bin absolut Kult. Als die Produktionsfirma mich vorgeschlagen hatte und von mir was hören wollte, dann habe ich denen so ein paar Beispiele geschickt. Da konnte die Margarete überhaupt nichts mit anfangen. Ich dachte, das passt alles nicht zu dem Film. Und dann habe ich ihr auch gesagt, ja, ist klar, ist ja auch für einen anderen Film gemacht. Dann gib mir doch mal ein paar Schnipsel, wo ihr schon was zusammengeschnitten habt, dann mache ich was dazu. Dann habe ich mir das angeschaut und hatte dann auch direkt Ideen, die ich umsetzen konnte. Und dann sagte Margarete, ja, das ist was anderes, da kann ich mir was drunter vorstellen. Ja. So kann man arbeiten.
Aber wie ist es denn, kommt heute auch mal ein Regisseur und sagt, ich hätte gern so eine Melodie wie bei Star Wars oder mach doch was so wie Pirates of the Caribbean?
Ja, ja, klar, sicherlich. Das gibt's schon. Aber sagen wir mal so, wenn jemand mich bucht, dann, ich habe jetzt schon so viele Filme gemacht, dann weiß man ungefähr, was auf einem zukommt. Wenn man Spaghetti haben will, dann bestellt man auch keine Pizza und sagt, ich hätte gerne eine Pizza, die so schmeckt wie Spaghetti.
Ja.
Es ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich habe halt Sachen, die ich gut kann und Sachen, die mir jetzt nicht so nahe sind. Natürlich kann ich auch, wenn ich will, mir so einen Sound hinstellen, wie Zimmer das wählt. Das ist auch eine Frage der Instrumentierung. Aber der Regisseur bekommt da natürlich nie meine 100%. Ja. Weil wenn er 100% haben will, dann muss er zu Hans Zimmer gehen. Ja. Ich bin ja dann immer nur die Kopie.
Und du sagst ja von dir. Du sagst ja von dir selber, was mich total überrascht hat. Ich bin eigentlich gar kein so guter Keyboarder.
Und, so ist es. Ja, ja.
Und ich konnte am Anfang nie was nachspielen, deswegen habe ich selbst komponieren gelernt. Genau, ist das echt so?
Ja, ja. Also ist aus der Not quasi eine Tugend gemacht. Ich meine, ich habe am Anfang des Musikmachens natürlich, dann haben wir dann so Mahavishnu Orchestra, Chick Corea, Herbie Hancock,
Jim also die ganzen großen Namen, ja, des Keyboards und des Pianos.
Die auch sehr virtuos sind. Und irgendwann, ich hatte so ein ganz olles Fender-Piano, was einen ganz schlechten Anschlag hatte ich erst einen Arm im Gips und dann den anderen Arm mit Sehnscheidenentzündung.
Weil du so hart reingehauen hast, oder?
Ich habe dann so ganz kompliziert, habe ich gemerkt, ja, das ist vielleicht doch nicht ganz so, dass ich werde nicht der Schnellste werden. Und dann war mir auch, dass das Spielen anderer Leute Stücke, gerade wenn sie kompliziert waren, nicht gerade in den Schoß gelegt worden. Und dann habe ich dann angefangen, selbst zu produzieren und selber zu komponieren. Und habe erst gar nicht das als Komposition empfunden, aber ich mache das jetzt mal, dass ich da komponiere, wurde mir erst viel später bewusst und am Anfang war ich nur ein Produzent für mich. Also erstmal war ich ein Keyboarder und dann war ich ein Produzent und dann auf einmal war ich Komponist, weil das war, was ich am besten kann, habe sich so einfach rauskristallisiert.
Wann wusstest du, dass Musik dein Leben sein würde?
Ich glaube, dass ich mit 13 hatte ich meine erste Band und da war mir schon klar, dass ich kein 9-to-5-Jobber werden würde. Da habe ich quasi schon, mit dem Gedanken gespielt, eigentlich direkt von der Schule wegzugehen. Das hat dann aber noch 5 Jahre gedauert, bis ich von der Schule ein Jahr vorm Abi mit dem Zirkus abgehauen bin mit meiner damaligen Freundin. Das war die Gründung von Zirkus Roncalli. Und da war die Hälfte der Leute waren Kölner und die andere Hälfte waren Wiener. Und dann ging es nach München, da war ich ein halbes Jahr in München.
Und hast Zirkusmucke gemacht?
Nee, da so gut war ich nicht. Die Zirkusmucke beim Roncalli war ja eher normale, Zirkusmusik.
Ja, was hast du da gemacht? Handstand oder was?
Nein, ich habe nur Karten abgerissen im Livret. Und dann hat André Heller mich gesehen mit meinen langen Haaren und in einem roten Livret. Muss ich dir mal ein Foto schicken? Das sieht so klasse aus.
Ja, das hau ich auf Instagram.
Ja, und meine damalige Freundin, die war ein Fotomodel. Und die hat dann das Nummerngirl gemacht.
Also war die eher auf der Bühne und du dahinter, beziehungsweise
ja, also
in den Rängen?
Ja, auch nicht auf der Bühne, aber weißt du, mit so einem Stern rumlaufen, im knappen Bikini-Dress und quasi die nächste Nummer, wie beim Boxring so angezeigt.
Ist ja heiß.
Und das war klasse. Und André Heller hat mich da gesehen und gesagt, ja, der Mann, der muss noch irgendwas. Dann hat er mir einfach ein Saxophon in die Hand gedrückt. Und ich durfte dann am Eingang in das Saxophon gesagt, ich kann das gar nicht. Kann ich bis heute nicht Saxophon. Aber es sah halt gut aus, dass ich da vorne mit Karten abgerissen ab und zu mal so Free Jazz gespielt habe. Und ich habe aber in der Tat einige Jahre später dann in einem Zirkus als Band auch gespielt. Und das war noch zu DDR-Zeiten im Tempodrom am Potsdamer Platz. Der Potsdamer Platz, muss man sich vorstellen, das war eine Wüste, quasi wie das war einfach Lehmboden. Also da war keine Straße. Das war einfach wie ein Feld, wo keine Wiese drauf war. Und am Ende davon war die Mauer. Da gab es noch so ein Restaurant. Und davor stand dann das Zirkuszelt von der Irene Messinger, die irgendwie eine Erbschaft oder im Lotto gewonnen, irgendwie eine Million hatte und sich dann von ihrem Kindheitstraum ein Zirkus erfüllt hat. Und dann haben wir dann als Punkband, damals Paddelt Neudel hießen die, Zirkusmusik gemacht. Also richtig abgefahren.
Abgefahrenes Zeug.
Teilweise richtig spacige, trippige Musik oder halt auch wirklich Punk. Und aber auch haben wir dann, zum Beispiel kann ich mich erinnern, Jakob aus Odessa, der Teufelsgeiger, ganz, ganz schnelle wie sagt man, ja, Sinti-Musik, aber so super schnell und richtig kompliziert. Und ich kann mich auch noch erinnern, es gab auch einen Hochseilakt und da die haben sich ein Stück gewünscht und da war ich dann irgendwie, was ich dann nachspielen sollte mit der Band. Und ich hatte immer Schiss, wenn ich jetzt einen falschen Ton spiele, fällt er runter, weil er dann denkt, oh, das spielt der Zerletter. Also das heißt, du hast dann mit einer ganz anderen Spannung immer so nach oben geguckt, ob das auch alles gut ist und so. Und was ist, wenn ich jetzt auf einmal, fällt der etwas stärker aus oder der fällt um oder irgendwas und dann ist der Mann so erschrocken und ich bin
dann ja, schuld. Dass wie lange warst du denn da beim Zirkus?
Das war auch ein halbes Jahr, glaube ich. Da haben wir in Berlin gewohnt, in Kreuzberg, in einem Loft, schräg gegenüber vom SO 36. Ich weiß noch, da haben die Dead Kennedys gespielt. Da wurde manchmal, wenn wir nachts nach Hause kommen, wurden da mit Pflastersteinen. Ich glaube, Joschka Fischer hat auch mal da Pflastersteine geschmissen zu der Zeit. Und das war sehr, sehr schräg. Und ich war damals ja schon Vater. Ich habe ja noch aus erster Ehe große Kinder. Da war die Kleine gerade ein Jahr alt und das war schon sehr speziell, weil in Berlin war immer alles super, wie sagt man, alles super, super. Sie waren super schwul, super aggressiv oder
super, hip.
Super auf Droge. Irgendwie. Und ich kam dann da an und war verheiratet mit einem Kind.
Du warst der Spießer eigentlich unter all denen,
ja,
oder?
Ich war die absolute Nullnummer da. Also die erzählten mir, welche Drogen man nimmt, um das und das zu erreichen. Und ich habe gesagt, nö, ich bin jetzt hier Vater.
du bist dann aus Berlin wieder weg, ne?
Und dann sind wir aus Berlin wieder weg. Und dann ging das Leben in Köln weiter. Ich war eigentlich Zeit meines Lebens immer in Köln. Ich hatte immer, auch wenn ich eine Weile mal in London on-off gelebt habe, wie in New York, wo ich dann angefangen habe mit dem professionellen Produzieren. Da war ich dann auch mal ganz lange weg und irgendwann war dann die Telefonrechnung teurer als ein Fluch, sodass ich die Familie habe nachkommen lassen. Damals gab es ja noch keine Handys und nichts, da musste man dann über den Teich zu telefonieren, war wahnsinnig.
Ja, aber da war in New York ja da auch noch eine wahnsinnig gefährliche Stadt, oder? Dann in den 80ern, als du da warst.
Ja, das war 86, Mitte der 80er. Teilweise ja, also in die Bronx oder Harlem war schon, oder auch Lower East Side war da noch nicht so posch wie heute. Das war damals wirklich noch lauter Lofts, aber wirklich Fabriklofts noch.
Und wie kommt der Kölner überhaupt dahin? Weißt du, wie kommt der Kölner plötzlich nach New York?
Eine lustige Geschichte. Ich habe mal, als ich zum ersten Mal gedacht habe, so jetzt gehe ich mein Studium, mache mal, was ich will, ganz alleine, dann habe ich mal Simba Belli aufgenommen, die Grundzüge dafür, wo dann eine Woche später kam dann Ribop Kwakuba, einer meiner Idole. Ribop war der Percussion-Spieler von Rolling Stones und von Jimmy Cliff und von Bob Marley und Third World. Und das war wirklich auch einer, wo ich, boah, der hat auf überall mitgespielt. Und der hat aber, der war damals zu der Zeit Percussion von Kane. Und über das Kane-Studio habe ich dann auch den Ribop, genau wie den Roscoe, den Bassisten von Traffic, auch wieder so eine Ikone, wo ich mir die Platten früher von gekauft habe. Der hat dann da drauf gesungen und getrommelt. Dann habe ich das mit meiner Band noch kompliziert. Und dann auf einmal war das eine die Dancefloor-Maxi-Single, also diese Ethno-Dancefloor. Ja, am Anfang wollte die niemand haben. Emi und so waren da überall. Und die sagten, nee, da gibt es keine Sparte für. Weil das war afrikanische Musik mit Disco-Elementen. Und das gab es damals nicht. Das wurde dann später, dann entwickelte sich daraus, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das erfunden habe, aber ich war mit einer der Ersten, die sowas überhaupt gemacht haben. Das war ja auch mehr oder weniger Zufall, weil ich habe da mein Sequencer-Beat von Hand angespielt, weil ich hatte kein Geld für einen Sequencer, weil ich DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, so toll fand und habe mal sowas versucht so zu machen und dann kam der Hip-Hop und hat da drüber getrommelt und gesungen. Und dann habe ich dann Finger mit Maya, Bele, Mazimba, Bele. Und dann habe ich das mitgesungen, dass wir dann Chor hatten. Sozusagen hatten wir eine Art Chorus. Ja, und das Ding hat dann über 100.000 Maxi-Singles verkauft, ohne einen Schlag Werbung und ohne, dass wir was tun konnten, weil unglücklicherweise der Ribop auch kurz darauf verstorben ist. Und einer Überdosis Kokain auf einem Konzert mit einer Gehirnblutung. Ja, das war echt doof.
Ich hab also gedacht, hast du bei dem Konzert mitgespielt oder nee?
Nee, da war er in Schweden.
Ja.
Bei einer Band.
Aber du hattest mit dem ganzen Zeug nie was am Hut, ne?
Natürlich hatte ich mit allem was am Hut.
Aber nicht so richtig, oder?
Ich habe alles ausprobiert, was nicht bei drei auf den Träumen war. Aber ich habe dann irgendwann immer gemerkt, das muss ich jetzt mal aufhören, sonst gibt's mich dann bald nicht mehr. Weil ich bin dann auch so ein Mensch, ich kann dann nicht so ein bisschen. Ich mache das dann immer voll. Ich habe auch früher Zigaretten geraucht und irgendwann habe ich gemerkt, das bringt null. Und auch jetzt so ein bisschen rauchen. Dann habe ich angefangen, Zigarre zu rauchen und keine Zigarette mehr angefangen. Aber bis ich dann auch gemerkt habe, das Zigarre, das zieht mich jetzt auch so. Also ich habe dann angefangen zu inhalieren teilweise und so. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist alles nichts. Also das Einzige, was ich jetzt noch gut finde, ist der Wein.
Ja, genau, ein kleiner Schluck. Mhm. Lass uns in New York noch kurz weitermachen. Da hat es ja unter anderem mit Al Corley zu tun. Die Älteren werden sich noch erinnern. Denver Clan, war der Schöne, ne? Der dann auch gesungen hat. Square Rooms und so, glaube ich, war dann auch ganz erfolgreich.
Genau, der hat Square Rooms mit Harold Faltermeier gemacht. Sehr erfolgreich. Und er wollte dann, weil er mal Simba Belli kannte, da schließt sich der Kreis. Und hat er mich rausgefunden und hat mich gefragt, ob ich nicht bei einem Playback Square Rooms machen könnte hier fürs deutsche Fernsehen. Irgendwie sein Manager Alex Grob, der kannte mich um drei Ecken rum und hat das dann hingekriegt. Ich habe dann noch damals meinen Freund Stefan Krachten mit reingeholt als Schlagzeug-Duo. Aber natürlich war Square Rooms ja alles aufgenommen und wir sollten das nur für die diversen Fernsehkanäle, das waren damals noch nicht so viele,
Playback-Band, ne?
Ja. Playback-Band sozusagen. Aber er kannte natürlich meine Arbeit, dann auch, habe ich ihm vielleicht auch mal was gespielt und so. Und dann hat er mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, seine Platte vorzuproduzieren in New York. Und da war ich natürlich sehr geehrt. Und das war, wie gesagt, Mitte der 80er Jahre, da hatten wir hier noch drei Fernsehkanäle. Und da gab es einmal die Woche Formel 1, hieß das, eine Sendung, wo eine Stunde lang Musikvideos waren. Und ich kam da an, da war in eine Stadt, die 24 Stunden wach ist und wo man rund um die Uhr Musikvideos gucken konnte. Das war für mich, ich habe gedacht, es gibt hier einen Sender, der macht nur MTV. Und da wurde quasi immer nur Dire Straits,
Money for Nothing
und Scorpions gespielt. Das war immer abwechselnd quasi so. Also die Scorpions waren da sehr, sehr populär, wo ich dachte, hä?
Ja, das war die Zeit hier mit Still Loving You und Worldwide Live, das Album gerade draußen. Ne? Madison Square Garden, glaube ich, fünfmal so nacheinander ausverkauft. Ja,
ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Und da wurde mir erstmal bewusst, was über den Tellerrand hinaus da so geguckt wird und wie man uns Deutschen da sieht. Und da die Vorproduktion sehr, sehr erfolgreich war und die fanden das alles toll, haben sie mich dann gefragt, ob ich es nicht ganz produzieren will. Da habe ich natürlich gedacht, boah, Wahnsinn. Durfte ich dann in die Stapfen von Harold Faltermeier treten. Das war, aber gut, ich habe mir dann gedacht, gut, ich suche mir überall gute Berater. Und da habe ich damals, weil ich ja viel vorher in London war, war für mich London das Mekka für Tonaufnahmen. Und da kannte ich auch gute Studios. Und dann ein Freund von mir, der in London lebte, Robert Crash heißt der, der hatte dann gesagt, hier, das Mayfair-Studio, da nimmt gerade Tina Turner ihr Private Dancer-Album auf. Und da ist auch Aha, die machen ihr zweites Album. Und das ist das beste Studio in London. Und dann war auch richtig teuer. Und dann habe ich das aber hingekriegt, dass das dann stattfand. Und und dann sind wir dann alle nach London gezogen, haben da gewohnt und in diesem wunderbaren Mayfair-Studio. Das war so geil. Da war dann wirklich, konntest du mal rübergehen zu Aha irgendwie.
Tina Turner Hallo sagen.
Ja, ja. Was auch später dann noch ziemliche Wirbel aufgebracht hat. Ich war da wirklich sehr, sehr gut unterstützt, auch von dem Toningenieur. In Deutschland ist ja oft so gewesen damals, da musste man um jede knackige Bassdrum kämpfen und sagen, ich hätte da gerne jetzt irgendwie einen Klick auf der Bassdrum und kannst du die vielleicht noch ein bisschen mehr entzerren oder verzerren, dass die diesen Sound machen. Und die meisten Engineers, die kamen eher von der Technischen Hochschule und sagten, nee, das mache ich nicht, das ist eine Verzerrung, das klingt nicht. Und dann habe ich mich noch angemaßt, einen Hall auf eine Bassdrum zu haben zu wollen, der auch noch abgeschnitten ist hinten. Da dachte ich, nee, das ist nichts, das mache ich nicht. Und in London war genau das Gegenteil. Ich habe das gesagt und so. Und da war gerade noch In the Air Tonight, kam dann so raus mit Phil Collins, wo er gerade mit so einem abgeschnittenen Hall auf so großen Trommeln gearbeitet hat. Und auch Trevor Horn hat damals mit Yes unglaubliche und Propaganda, totale Klangexperimente gemacht. Da kam der Engineer an und hat... Ich habe dem das gesagt, oh, das ist geil, aber man kann das noch und so. Also der hat dann noch weiter gesteigert. Das, was ich mir vorgestellt habe, hat er noch nicht ad absurdum, aber richtig groß gemacht. Also das war für mich dann natürlich eine wunderbare Zeit. Leider ist es dann so geworden, dass der Al, dessen Frau wurde schwanger, mitten in der Produktion. Ach. Und dann wollte er nicht mehr so die ganze Zeit in London sein, sondern wollte zurück nach New York. Und ich weiß noch, der Tony hat mich gefragt, ich komme mit nach New York, wenn du willst und so, du musst das nur durchsetzen. Und da habe ich nicht geschafft, das Budget noch rauszuholen, weil das wäre natürlich klar, Flug, Hotel, wäre noch dazugekommen. Und dann sind wir nach New York und da haben die dann für mich das Sigma Sound, auch ein tolles Studio, da sind wie heißen die noch? Tower of Power, die Band, also die nehmen da auf und da hat aufgenommen auch Talking Heads waren da auch in dem Studio, also auch eins der Top-Studios. Aber dann habe ich da den Toningenieur oder besser gesagt den Manager gesehen und wie er mich angeguckt hat, da waren nicht nur so Dollarzeichen sichtbar und der Toningenieur war auch nicht so richtig. Also, aber gut, das war dann halt so.
Ja.
Ich bin dann auch furchtbar krank geworden. Ich habe dann da irgendwie so eine spanische Grippe oder was bekommen oder 2 Wochen lang komplett weg und das war so furchtbar. Und das Studio war ja gebucht und alles. Ne?
Ja, damals hat das ja noch ein irres Geld gekostet. Ne? Komponieren und Musik machen ist schon in den letzten Jahrzehnten sehr viel einfacher geworden und kostengünstiger.
Ja, total. Wenn ich jetzt ins Studio gehe, dann buche ich einen Tag oder 2 Tage für Orchester. Ja. Ein Freund von mir, der ist Orchestrator, der auch für mich viele Sachen orchestriert, der war vor kurzem mal in den Air Studios in London Und Air Studios, das ist für Filmmusik quasi das Teuerste, was geht. Da kostet so ein Dach, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ein paar tausend Euro kommst du nicht mit hin. Da zahlst du für ein Dach vielleicht 10.000 oder so.
Ja, weil die Gerätschaften
oder noch mehr, vielleicht sogar 20.000. Ja. Also das kommt immer drauf an. Und da war dann auch der Orchestrator von John Williams da.
Musst du noch mal erklären für die Laien, weil also John Williams, der jetzt auch Star Trek komponiert hat oder so, der schreibt die Noten nicht mehr selbst auf, ne? Der hat jemanden, der sozusagen die
ja, der schreibt schon die Noten selbst, aber das ist so, du schreibst dann, wenn du zum Beispiel einen Akkord hast in den Bläsern, dann schreibst du nur den Akkord auf und sagst, das sind jetzt 4 Hörner.
Ja.
Teil das mal auf. Das macht dann der Orchestrator. Also der macht so die
Frickelarbeit im Prinzip, oder?
Die Frickelarbeit, die einzelnen Spuren auswählen und so weiter. Ich mache das mittlerweile auch, weil dann ist man viel schneller. Ja. Ich schreibe das nur nicht mit der Hand, sondern ich schreibe das hier bei mir in meinem Computer, indem ich das einspiele.
Ja.
Aber dann, wir haben wie gesagt mal so 1 bis 2 Tage für einen Film und dann war gerade, glaube ich, die haben da Star Trek, die Episode 9 oder so aufgenommen. Und dann fragte er, wie lange die denn da sind, wie lange die dieses 20.000, 30.000 Euro am Tag Studio buchen. Ja, 6 Wochen.
Das ist halt auch Star Trek, ne?
Unterschied, ja, ich meine, und dann will man, ich meine, mit so einem Budget kann man natürlich auch ganz anders arbeiten. Ja. Also da spielt man ein Stück so lange, bis es wirklich sensationell ist. Und dann hast du auch einen Chor davon von 80 Leuten da. Und das ist dann immer sehr schwer, wenn man dann hier versucht, mit einem Bruchteil des Budgets, oft ist der 1% von dem, was die amerikanischen Komponisten haben, ähnliche Ergebnisse erzielen, was natürlich nie so richtig funktionieren kann, weil man hat A, nicht die Zeit, B, nicht die tollen Supermusiker und C, auch nicht das Superstudio. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt, wo ich viele Jahre schon arbeite, in den Babelsbergern Filmstudios, Filmmusikstudios, die sind schon sehr, sehr, sehr gut.
Ja.
Und auch dadurch, obwohl wir da nur so wenig Zeit haben, habe ich immer super Ergebnisse.
Vermisst du
das
nicht,
macht sehr viel Spaß.
Vermisst du nicht diese Bühne mit Westernhagen und so in großen Stadien zu spielen? Ich kann mich erinnern, ich habe euch in den 90ern gesehen in der Arena damals für mich im Olympiastadion in München. Es hat gepisst wie Hölle. Ja, ich glaube, ihr habt das Konzert sogar dann irgendwann mal abgebrochen, weil der Regen auf der Bühne stand und es dann wirklich lebensgefährlich wurde. Aber das muss man doch irgendwie vermissen, oder? Diese großen Konzerte, diese Energie, die vom Publikum dann auch auf die Bühne schwappt. Wie geht's dir da?
Ja, da hatte ich schon großes Glück, dass ich sowas überhaupt mal erleben durfte. Westernhagen hat ja mit Grönemeyer die größten Plattenverkäufe und die größten Konzerte gegeben. Ich weiß noch, wir haben angefangen mit kleineren oder mittelgroßen Hallen. Das war 87, bin ich da eingestiegen. Und ein paar Jahre später, dann auf einmal wurde das dann immer größer, war mal ein Fußballstadion dabei. Zum Schluss, eine der letzten Tourneen, waren dann nur noch Fußballstadien.
Das ist wieder Opas Uhr jetzt, ne?
Ja, das ist die Opas Uhr. Genau. Können wir ja kurz abwarten.
Nein, alles gut.
10 Uhr.
Genau.
Der erfahrene Podcaster hört direkt die Uhrzeit. Nein, aber man hat dann 3 bis 4 Wochen lang in Hamburg in der Markthalle, was selber auch eine Konzerthalle ist, geprobt, um dann 7 oder 8 Konzerte zu geben. Das war schon eine krasse Diskrepanz. Und bei Westernhagen ist es so, du musst dir vorstellen, da werden die Sachen ja, da kommen die Leute nicht an und müssen die Sachen sich drauf schaffen. Da wird angezählt, 1, 2, 3, 4. Da wird das Stück direkt perfekt gespielt, weil jeder, der da rankommt, kann seinen Part.
Hast du dann am Anfang die Noten bekommen oder hast du dir das einfach raushören müssen?
Noten kriegt man da nicht. Man hört sich das alles selber raus.
Ja.
Was auf der Platte war. Jetzt hatte ich natürlich auch auf den Platten mitgespielt.
Ist einfacher.
Auf den meisten. Und aber dann kam zum Beispiel der Neuerstall, kam der Trommler von Paul McCartney, der natürlich kein Westernhagen kannte. Die mussten, aber das saß alles so. Wir waren ja teilweise 12, 13 Mann. Aber das hat sich angefühlt wie ein Trio, weil es so leer war, wenn da so ein Akkord gespielt wurde. Und das war wie so ein super flauschiges, großes Bett für den Marius. Und das Problem war, dadurch, dass wir das so gut konnten, Marius aber sich dann natürlich ein bisschen einarbeiten musste und auch natürlich mit der Stimme ist immer anders, haben wir die Sachen immer und immer wiederholt. Ja. Und nach einer Woche schleichen sich dann Flüchtigkeitsfehler ein. Weil du das ja schon so oft gespielt hast und dann machst du irgendwas, weil du schon gar nicht mehr richtig bei der Sache sein kannst. Und dann kommt eine kleine Nervosität. Ah nee, so geht das nicht. Wir müssen das richtig tight und so weiter. Und dann hat man dann sich selbst gedacht, oh scheiße, was mache ich da? Und dann wurde es wieder ein bisschen schwieriger. Und dann natürlich wieder besser. Aber man hat sich dann wirklich die Konzerte herbeigesehnt. Weil wenn du die ganze Zeit nur für dich selbst spielst in der Markthalle, dann ist das schon anstrengend.
Aber es ist wenigstens ein anderer Probenraum, als wir damals hatten, weißt du, wo es irgendwie müffelt und wo du denkst, ja, die Teppiche müsste man jetzt ja, auch mal genau. Wieder auswechseln. Und wer hat da wieder in die Ecke geascht, ja. Dieses eine Konzert, bei dem ich war im München Olympiastadion, das wirklich ein Unwetterkonzert war, das muss für euch auf der Bühne wirklich nicht ganz ohne gewesen sein, weil es blitzte und es donnerte und da ist jede Menge Elektrik. Und ich habe ja gehört, dass Majus dann hinter der Bühne gesagt hat, komm, wir gehen jetzt raus, jetzt wird weitergespielt. Und dann irgendwann aber einer von der Technik kam und sagte, jetzt könnt ihr wirklich nicht mehr weiterspielen.
Ja.
Kannst du dich da noch erinnern?
Das war so, ja, klar. Das war oft, also gerade die Open-Air-Sachen waren schon manchmal sehr, weil wenn der Wind dann auch noch so reinblies, mir taten den allererste mal die Leute draußen leid, die da alle da in ihren Regencapes da trotzdem noch gefeiert haben. Aber da oben war halt schon, wenn da so eine Lache auf einmal sich bildete, und da habe ich auch gedacht, zum Glück bin ich Keyboarder und muss jetzt hier nicht rumhüpfen.
Ja gut, deine Kabel aber liegen da ja auch drin, ne?
Das ist schon klar. Also so ganz ungefährlich ist das nicht.
Hast du mal so einen richtigen Bock gebaut bei so einem Live-Konzert vor Tausenden von Menschen? Wo dann alle sagen, oh, ja. Oh was hat denn der Zerle da?
Ja, natürlich, einige. Aber einen kann ich mich erinnern, es gab bei einem Konzert halt auch Open Air, das war, glaube ich, Niedersachsenstadion. Und da war eine Stelle, wo ich zwei Stücke nichts zu tun hatte. Und die Konzerte, muss man sich vorstellen, die gingen manchmal bis an die 3 Stunden. Und da hatte ich wohl zu viel getrunken und musste dringend auf Toilette pieseln. Und ich gehe dann hinter die Bühne und suche eine Toilette. Wo sind denn hier die Toiletten? Ja, musst du da lang gehen. Okay, ich gehe da lang. Hab dann auch endlich das Ding gefunden und auch mein Geschäft erledigt. Und dann höre ich dann schon die Anfangstöne von dem nächsten Stück, wo ich dann auf der Bühne sein sollte, und höre noch, wie jemand die Türe abschließt. Und ich war gefangen in der Toilette. Die Putzfrau hatte quasi alle, also die Außen, nicht jetzt der reine Raum, sondern der ganze Raum. Und ich habe dann da gebollert und das waren dann gefühlt 30 Minuten, aber es waren vielleicht auch nur 30 Sekunden, da gestanden und habe da wie ein
Verrückter gegen die Tür.
Und natürlich waren da alle 10 Meter Securities und so, die sich dann alle so grämelt. Ich kam dann auch so mit Ach und Krach noch und habe dann noch schnell so den ersten Akkord. Aber von dem Moment an gab es immer bei Open Airs oder überhaupt immer hinter der Bühne 3 oder 4 Dixi-Klos, wo man dann direkt mal schnell hingehen konnte, ohne dass man da kilometerlang latschen musste. Und Ähnliches ist mir auch passiert. Da war ich rechtzeitig in der Zeit, auch bei so einer Stelle. Und da hatten die einen Security, der mich nicht kannte. Und ich hatte mein Umhängeteil All Areas natürlich nicht an auf der Bühne.
Den Backstage-Pass, ja.
Ja, so in All Areas Pass. Backstage Pass kommst du ja nicht auf die Bühne.
Ja, gut, da gibt es ja ganze Bücher, wo dann drin steht, wer mit welchem Pass irgendwo hin darf.
Genau, und wir hatten ja immer AAA, also AAA, das ist der Heilige, der wurde auch immer schön. Aber wie gesagt, während der Show habe ich den irgendwo auf der Orgel liegen oder so, habe da nicht dran gedacht mit den Einzelnen. Und ich muss da hin. Die fangen jetzt an und die brauchen mich. Ja, das kann jeder sagen.
Aber es hat dann doch irgendwann noch geklappt, ne?
Rein. Ja, kam zum Glück dann der Tourmanager und hat dann gesagt, hey, der muss los, lass den. Oh, Entschuldigung. Ja. Weißt du mal, dass Giannanini das passiert ist, dass sie nicht auf ihr eigenes Konzert gekommen ist, weil sie durch den Haupteingang rein wollte. Die hatte wohl irgendwo was verpennt. Und
auch blöd.
Und dann sagte die, okay, dann gibt es heute kein Konzert. Ich nicht dabei. Wir warten das jetzt aus. Und dann irgendwann merkten die dann auch, das könnte die sein. Die spricht Italienisch. Und haben sie noch Bilder geguckt. Und dann haben sie doch reingelassen.
Zum Glück. Was mich ja total gefreut hat, ich war ja schon als Jugendlicher auch immer jemand, der gerne mal Backstage ging bei irgendwelchen Konzerten. Beim Lea Award habe ich ja auch AAA quasi, ne? All Areas, wo wir auch zusammenarbeiten jetzt schon seit ein paar Jahren. Corona-bedingt letztes Jahr nicht. Wir drücken mal die Daumen, dass es dieses Jahr irgendwie klappt. Was mir auch eine große Ehre ist, dich als Bandleader da an meiner Seite zu haben. Als jemand, den ich bei Harald Schmidt schon verehrt habe. Es ist ja jetzt, man kann ja gratulieren, genau 25 Jahre her gewesen im Dezember, dass die Harald-Schmidt-Show Late-Night-mäßig irgendwie auf Sendung ging. Was sind deine großen Erinnerungen an die Zeit? Das war ja für dich dann auch nochmal eine ganz andere Art zu arbeiten, oder? Jeden Abend da auf der Bühne stehen und abliefern zu müssen.
Absolut. Ich kam ja, die haben mich ja auf der letzten Tournee damals, das war 1995, von Marius, das war auch so eine Stadion-Tournee, dann haben die mich mehrere Konzerte quasi verfolgt und die suchten jemanden, der so aussieht wie Paul Schäfer und auch eine Band leiten kann. Und ich habe ein paar Stücke, wo ich bis vier zähle, dann haben die gedacht, ich wäre der Bandleader.
Ja, Paul Schäfer ist ja derjenige, der das bei Letterman über Jahrzehnte gemacht hat. Ne?
Bei Harald war, also Brainpool hat das am Anfang so aufgezogen als kompletten Clown von David Letterman. Sogar der Fußboden war so die Tasse und die Hammond-Orgel von Paul Schäfer. Der Paul Schäfer ist ein kleinerer Mann mit einer Kappe und so. Und das passte so genau auf mich. Und aber als sie mich dann fragten, ob ich nächstes Jahr 200 Tage Zeit hätte, für so eine Fernsehshow zu machen mit Harald Schmidt, den ich jetzt Graf und Schmidt einander so kannte, aber jetzt nicht so, da habe ich erstmal gesagt, nö, tut mir leid, ich habe mir gerade sehr viel Geld mein Studio aufgemotzt. Ich vor allen Dingen, ich mag das überhaupt nicht im Fernsehen. Das ist für mich so Max Greger, kann ich nicht, will ich nicht. Ich bin selber Komponist und wenn ich da jemanden begleiten sollte, dann müsste ich das mindestens 2 Wochen vorher haben, das Material, damit ich das. Und dann sagten die zu all meinen Bedenken, ja, kein Problem, kein Problem. Und ich und selbst bei meiner Gagenforderung, wo ich dachte, dass die doch, war okay. Und dann brauche ich doch nochmal 14 Tage Bedenkzeit. Und dann habe ich dann mich bei meinen damaligen Westernhagen-Kollegen, weil es kam ja direkt im Anschluss, so ein bisschen schlau gemacht. Und die sagten mir, da, man muss dazu sagen, die Westernhagen-Band, die war fast ausschließlich amerikanisch-englisch. Und die sagten mir dann, oh, so eine super Chance, da kannst du ja mit B.B. King spielen und all sowas, Grace Jones und so. Da habe ich gesagt, ah, da hast du mir Klick gemacht, stimmt, ich komme dann ja. Und da die mir ja dann auch gesagt haben, ich habe die Freiheiten, meine Musik, also meine Vorstellung von der Musik zu machen, ich habe dann bewusst kein Letterman mir angeschaut, weil ich wollte nicht die Musik von Paul Schäfer hören, weil ich wollte da nicht dasselbe machen. Hm. Und ich weiß noch, die erste Pressekonferenz im Kapitol, da kam dann die Sprache dann, ja, was für eine Musik stellen Sie sich dann da vor? Und dann sagt er halt, ja, da wird am besten mal unser Bandleader sprechen. Und da fiel mir nichts ein. Da habe ich irgendwas gelabert. Irgendwie der Reporter, der mich gefragt hat, musste selber grinsen, weil ich habe quasi 5 Minuten lang nichts gesagt. Und weil ich auch wirklich nicht wusste, was auf mich zukommt, weil ich wusste ja gar nicht, wie wir das machen. Und aber ich hatte dann doch einen Plan, weil ich wollte dann mit meinen Techno-Groove-Zeugs arbeiten, das heißt mit Loops und mit Drum-Machines und Sequencern, aber gleichzeitig auch eine kleine Band, eine 7-köpfige Band mit Bläsern. Aber von
eine
Leuten,
kleine 7-köpfige genau Band, ja?
Ja, also keine Big Band, ne? So wie man das so, ja klar, ja. Ist schon viel, auf jeden Fall. Und beim Lea haben wir 5-köpfige Band, die ist auch schon groß.
Aber klingt aber wie 12, ne? Also von daher.
Ja, das klingt auch wie viel, ja. Ja, wir haben 2 Keyboarder, das muss natürlich dann.
Das gibt ordentlich
Wumms. Und dann dachte ich, okay, dann ist das eine Chance, probier's mal aus. Und da am Anfang ja auch die Kritiken so waren, dass man gedacht hat, ach, das geht eh ein halbes Jahr und dann wird das wieder abgesetzt. Da habe ich gedacht, okay, mach's einfach mal. Und das war natürlich schon so. Das war keine Woche on air. Da haben sich die Leute auf der Straße umgedreht. Ist das nicht der von der Schmidt-Show und so? Ich meine, ich habe davor 10, 15 Jahre ausverkaufte Fußballstadien gespielt, aber war natürlich nur ein Punkt hinten auf der Bühne. Und in dem Moment, wo du dann vor einem Millionenpublikum im Fernsehen, auch bei Harald war ich ja nicht dauernd im Bild, da war ich ein paar Sekunden mein Bild, auf einmal war mein Name dann in aller Munde. Und ich war dann auf einmal auch in meinem Leben noch nie so, das habe ich auch noch nicht so gehabt, dass man auf einmal auf der Straße erkannt wird oder getuschelt wird oder jemand.
Was fragt, ich ja irgendwie total cool fand, du wurdest ja dann auch immer wieder eingebunden und so wie wir das ja beim Lehrer dann auch immer wieder gemacht haben. Man kann immer einen guten Spruch von links und so. Und dann, ich habe gehört, eine der erfolgreichsten Ausgaben dieser Sendung war die, in der ihr euren Porsche neue Reifen aufgezogen hat. Also deinem Porsche, der ja immer wieder Gesprächsthema auch war.
Ja, klar.
Hat irgendwie Programm gefehlt, oder?
Passionierter Porsche-Fahrer, klar. Ich liebe Porsche, weil das für mich die besten Autos sind, die man so kaufen kann. Und habe auch lange Jahre einen gefahren, immer wieder. Und wenn die Witzelage dünn war, sprich, wenn nichts besonders Spannendes passiert, dann, ach Helmut, fahr doch mal dein Auto auf die Bühne, lass uns Reifenwechsel machen oder sonst irgendwas.
Winterreifen und aufziehen.
Genau. Das war schon sehr speziell.
Ja, weil
jetzt
du
im Moment warte ich auf Porsche, dass die sind ein bisschen hinterher, aber das ist ja mit der kompletten deutschen Automobilwirtschaft, dass die kein Wasserstoffauto oder zumindest ein Elektroauto anbieten, weil so dieses Hybrid, das ist so.
Nichts Halbes und nichts Ganzes, ne?
Ja, du bist ich hatte so einen Hybrid und der ist direkt immer leer. Also macht nichts. Die verbrauchen mehr als ein anderes Auto.
Du bist ja so ein, wirklich ein, wie ich finde, im besten Sinne des Wortes, ein Lebemann. Du genießt gern, ihr fahrt gern in Urlaub, du trinkst gern ein Gläschen Wein und du kochst auch unglaublich gern, wie ich weiß. Wir haben ja schon ein paar Mal zusammen am Herd gestanden. Glaubst du, dass Kochen und Musizieren viele Parallelen haben? Also diese Kreativität aus Zutaten wie Tönen oder Lebensmitteln, was Vernünftiges kreieren. Ich finde, das hat schon große Parallelen, oder?
Ja, es ist wie als wenn du ein Album produzierst. Man lernt dann schnell, als ich damals gefragt wurde, du wirst jetzt Produzent, ne, mit Al Corley, da wurde mir klar, ich kann das nur schaffen, wenn ich die besten Leute nehme, die ich kenne. Und die besten Studios, also die besten Zutaten. Genauso ist es beim Essen ja auch. Du kannst halt mit billigen Dosen, Futter, Tiefkühlzeugs, ich will es nicht generalisieren, aber du brauchst gute Zutaten, um gutes Essen zu machen. Und dann ist es auch viel schwer, dann wirklich was zu machen, was nicht gut schmeckt. Da muss man dann schon ganz schön. Aber dieses Experimentieren, zusammensetzen und nehme ich davon was und da was Tolles. Und ich bin halt über dieses. Ja, ich war ja sogar mal bei mehreren Gourmet-Zeitungen auch als Redakteur und auch als Reporter tätig und habe dadurch ja auch ganz viele Sterneküchen kennengelernt, auch habe mal Sterne-Kochkurse getestet und dann hat mir Dieter Müller gezeigt, wie man eine Zwiebel schneidet zum Beispiel, wie man daraus Brunoise sind so kleine Würfelchen macht und das war dann schon für mich nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Zumal ich ja als Kind schon so viel Zeit in Frankreich immer verbracht habe mit meinen Eltern. Einfache Bauernküche, aber die haben gefeiert 2 Tage lang. Dann kam dann ein kleiner Gang mit Froschschenkel, die wir damals selber gesammelt haben. Und
Froschschenkel gesammelt?
Ja, also Frösche.
Ja, genau.
Das Abtrennen der Schenkel habe ich dann zum Glück als Kind nicht miterlebt.
Ja.
Aber dann gab es dann Kaninchen, da gab es Hähnchen, da gab es ganz tolle Gemüse. Aber immer nur so Häppchen. Für uns Kinder war das super. Da wurde dann eine Viertelstunde was gegessen und dann konnten wir da raus spielen. Das war ja tagsüber, den ganzen Tag wurde da ja gefeiert. Und meine Eltern waren halt frankophil und war jede freie Minute, jede Ferien da. Ich konnte Französisch sprechen, bevor ich lesen und schreiben konnte.
Ist dann auch deine Lieblingsküche die französische nach wie vor?
Französische Küche ist für mich schon eine der wichtigsten Küchen, finde ich. Und ich finde aber, die deutsche Küche ist mittlerweile auch und die nordische Küche und auch die asiatische Küche.
Also du, alles.
Ja, also es gibt so viele gute Sachen. Es ist so, als würdest du mich fragen, welche Musik findest du am besten? Und da
könntest du auch
nicht
keine sagen, ne?
Nein, ich kann das nicht sagen. Ich finde jetzt Jazz oder Miles Davis ist das Beste. Ich habe damals schon Miles Davis, Jimi Hendrix und Ashra Temple für mich als die wichtigsten Bands. Also das war immer schon so, ich war immer schon so divers, weil es gibt für mich keine gute oder schlechte Musik. Es gibt nur gut gemachte oder schlecht gemachte Musik. Das kann dann von mir aus auch Schlager sein, wenn er mich anspricht, wenn er mit Herz gemacht ist. und gut ist, dann ist das gute Musik. Das ist, wenn er bei mir was bewirkt, die Musik, dann ist die gut. Und das kann dann, was weiß ich, sein. Das kann Volksmusik sein, wie ich sage, Schlager, das kann aber auch experimental, das kann Stockhausen sein. Da bin ich absolut frei.
Ja. Und wie schneidet man jetzt eine Zwiebel richtig?
Soll ich es dir mal erklären?
Kannst du vielleicht auch mal kurz machen.
Ja, okay. Also, wenn man Brunoise aus einer Zwiebel machen will, dann halbiert man die erstmal, ja? Also sie wird geschält erstmal natürlich und man lässt aber hinten diesen Strauch dran, diesen kleinen Strunk,
so mach ich's,
damit man was damit man was zum Anfassen hat. Dann halbiert man die, der von oben nach unten, legt sie hin und dann macht man 3 bis 4 Querschnitte und aber auch nochmal so.
Ja.
Schneidet man sie auch nochmal, also so vertikal. Und dann setzt du dann deine Hand so an, dass deine Finger nicht abgeschnitten werden können. Okay. Mit dem Daumen schiebst du die Zwiebel nach. Und dann kannst du mit dem Messer an der Vorderkante deiner Finger immer so leicht ein bisschen nach vorne. Und dann hast du perfekte Brunoise und ganz schnell.
Ja, und du brauchst ein super Messer, habe ich ja immer gelernt von Armin Rossmeier. Ohne gutes Messer keine guten Schnittergebnisse.
Und es ist gefährlich, mit schlechten Messern zu arbeiten. Und was auch ganz gefährlich ist, wenn du mit einem Brett arbeitest, was rutscht. Du brauchst auf jeden Fall ein Brett mit Gumminoppen. Oder wenn du das nicht hast, habe ich einen Trick von einem Koch. Du nimmst einfach 3 Einmachgummis, die du unter das Brett legst. Und schon hat das Brett eine Stabilität. Weil die meisten Verletzungen kommen mit einem stumpfen Messer. Weil man dann mit Gewalt was versucht und das Brett rutscht weg.
Ich habe mich bei, ach Gott, wie heißt bei Vox haben mehr oder weniger Prominente immer gegen einen Spitzenkoch gekocht und ich dachte, ich liefere da richtig ab und habe mich beim Schneiden so dermaßen in den Nagel geschnitten. Ich dachte, der kommt nie wieder zurück. Es hat geblutet, aber man hat es im Fernsehen nicht gesehen. Da war ich zu schnell unterwegs, so ein bisschen. Gute Zutaten hattest du ja dann auch bei Harald Schmidt, ne? Du hast dir die besten Musiker immer geholt.
Absolut. Ich hatte immer sehr, sehr gut. Und da, dass ja über so eine lange Zeit auch eine Fluktuation besteht, weil der eine oder andere hat da mal keine Lust mehr da drauf oder der kann nicht, weil der noch anderen...
Entschuldigung, ich muss mit Paul McCartney spielen. Tina Turner hat angerufen oder so, ne?
Genau.
Ich war ja so aufgeregt, als ich bei Harald Schmidt zu Gast war. Da haben wir uns ja auch dann kurz gesehen, obwohl man gar nicht viel Gelegenheit hatte, mit dir zu reden, weil da ja wirklich so viel Stress und Action ist. Ich war so aufgeregt vorher, aber Harald war so nett. Der war eine halbe, dreiviertel Stunde bei mir vorher in der Garderobe, hat mich innerlich irgendwie beruhigt.
Beruhigt.
Und ihr wart dann auch wie Familie, aber einfach nur während der Arbeit, oder? Ihr wart jetzt nicht privat gemeinsam auf Reisen oder im Urlaub?
Privat hatten wir nie. Wir haben zwar Reisen zusammen gemacht, die waren aber dann immer fürs Fernsehen. Einmal haben wir sogar eine richtig große Reise gemacht mit der QE2 von Southampton nach New York, dann 3 Tage im Waldorf Astoria, den Duft der Frauen nachgespielt und dann mit der Concorde wieder zurück.
Ihr habt schon geile Sachen gemacht da, ne?
Oh, da träume ich heute noch von dem Concorde-Flug. Das war der schönste Flug meines Lebens.
Ja.
Obwohl ich damals richtig Flugangst hatte.
Was war für dich so musikalisch das Highlight? B.B. King hattest du vorhin irgendwie?
B.B. King war leider nie gekommen, aber Grace Jones war gekommen. Und das fällt mir schwer, da jetzt Highlights rauszukennen, weil das hat sich immer überschlagen. Wir haben mit so vielen tollen Menschen da gespielt. Ja,
also muss ich sagen, ich kenne das jetzt,
da
im Zuge
vorlesen.
Ja, im Zuge des Abschieds bei Volle Kanne mich erinnern. Was war dein Lieblingsgast und so? Ich finde immer, wenn du dann mal ein paar hundert oder jetzt bei mir ein paar tausend
durchhast,
dann
tausend Sendungen oder
ja, also bei mir war es über 3000, da wird es dann irgendwie schwierig. Was ist denn mit den Partnern von Schmidt hier, Pocher, Böhmermann und so, du hast sie ja irgendwie alle erlebt. Wer wäre so dein Liebling aus dieser Riege? Weil die Late Night gibt es ja im Moment
Pocher
eigentlich
war
so.
Ja, nee, klar. Pocher und Böhmermann waren beides Leute, die mich immer sehr respektvoll behandelt haben. Ich weiß noch, wie Pocher, als es, ich glaube, es war sogar Volle Kanne, dass der dann über mich einen Beitrag gemacht hat, quasi, wo ich nichts von wusste, dass die den heimlich interviewt haben.
Ach, für Volle Kanne, als du bei Volle Kanne warst.
Genau, ja. Dass Pocher quasi einen Beitrag über mich heimlich gedreht hatte, für Volle Kanne. Finde ich natürlich toll, sowas, die Zeit dafür drauf zu verwenden, um mir ein kleines Feature zu geben. Ja.
Also es war schon eine gute Late-Night-Family, ne?
Ja, Böhmermann fragte mich ja auch, ich habe ja bei seiner Sendung auch mal mitgemacht. Als Organist.
Das war ja, du warst ja sogar hier für Gottschalks Geburtstagsparty, hier zum 70. Ach, quasi die Einmann-Band, ne?
Ja. Das war auch aufregend, weil das war wirklich wie die allerersten Schmidt-Shows, die waren ja noch live. Danach war es ja mal live on tape. Wir haben keine Unterbrechung gemacht, aber wir haben nicht um 23 Uhr, sondern um 18 oder 19 Uhr die Sendung aufgezeichnet, weil es hat sich herausgestellt, fürs Team ist das unheimlich anstrengend und auch für das Publikum, die sind dann oft dann schon betrunken oder zu müde. Genauso wird es in Amerika auch gemacht. Betrunken.
Ja, deswegen läuft der Fernsehgarten am Sonntagvormittag übrigens.
Ja. Das kann auch passieren. Nein, aber
ich liebe den Fernseher.
Das hat für mich natürlich nochmal einen super Nervenkitzel reingebracht. Zumal, es war ja eine Überraschungssendung. Wir durften ja nicht richtig wir konnten nicht zusammen proben. Weil der Thomas, der wusste wirklich von nichts. Und das in so einem Restaurant improvisierten kleinen, ich war ja eine One-Man-Show auch.
Ja, aber das ist ja cool, ne? Du weißt, auf wen du dich verlassen kannst und hattest irgendwie deine Pfeile im Köcher und konntest abliefern.
Ich hatte
ein
paar Pfeile, natürlich bist du, wie sagte Frank Elster, man kann nur was aus dem Ärmel schütteln, wenn man vorher was reingetan hat.
Ja, so sehe ich das auch.
Aber, ja, klar, nee, aber trotzdem ist mir da der Arsch auf Grundeis gegangen, als sie dann runterzählten. So, wir sind jetzt live on tape im ZDF. Und
Ich finde sowas ja geil, ne? Die Live-Sendungen habe ich immer am meisten genossen und glücklicherweise war ja bei Volle Kanne fast alles live, weil du dann einfach nochmal so eine extra Portion Adrenalin im Körper hast, ja? Ist genauso wie live mit einer Band spielen und da hast du irgendwie 1000 Leute im Publikum oder weiß ich, das Größte, was ich erlebt habe, waren, glaube ich, irgendwie 1500 oder so. Da ist mir als Jugendlicher, als junger Erwachsener schon auch ordentlich die Düse gegangen. Später, muss ich sagen, als ich dann bei den Baseballs oder so mal im Kölner E-Werk als Special Guest mit dabei war und da sitzen dann irgendwie 2500, glaube ich, gehen da rein oder so auch an die 3000, da habe ich dann gemerkt, mit den Jahren der Erfahrung, dass du dann das schon noch mehr genießen kannst, wenn du da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein mitbringst. Ja. Ich kann mich erinnern, wir haben früher gespielt, eine Rock'n'Roll-Band gehabt, Rocky and the Rollers hieß die. Da hat Nick Woodland teilweise mitgespielt. Ne? Nick Woodland hat ja auch mit Pfefferminz bin ich dein Prinz hier mit Westernhagen gespielt und der Keyboarder von der Spider-Murphy-Gang, der Vikal Soyz. Und ich war irgendwie 17, 18. Ne? Mir ging ja quasi schon bei der Probe ging bei mir alles auf Grundeis, weil ich mir dachte, oh Gott, wenn du dich jetzt verspielst und so. Ja. Und dann haben wir einmal gespielt bei einem Harley-Treffen. Weiß ich noch, wie heute da spielten, es gibt ja so Bands, die dann wirklich auch auf so großen Festivals meistens aktiv sind und die dann da in der Szene echt total bekannt sind. Da spielte die Hank Davidson Band als Band des ersten Abends und wir waren irgendwie die Vorband und dann fiel nach 10 Minuten der Strom aus. Jetzt kannst du dir vorstellen, was los ist, wenn da eine Meute Harley-Fahrer plötzlich keinen Sound zum Bier hat. Ich glaube, nach 5 Minuten flogen die ersten Maßkrüge und so ein Maßkrug, da ist schon Wumms dahinter. Aber zum Glück, toi toi toi, hat der Strom dann irgendwann wieder funktioniert. Ich vermisse es ein bisschen, dieses Live-Spielen mit Band.
Ja. Absolut, das ist so schade und das ist so ärgerlich, dass obwohl die so tolle Konzepte gebracht haben, dass das im Moment so runtergespielt wird. Gut, man muss irgendwo ansetzen, aber man merkt auch, wie hilflos viele Menschen sind und ob die Berater immer unbedingt die Besten sind, weiß ich auch nicht.
Also ja, wann glaubst du, wann ist die Live-Musik zurück auf der Bühne? Ich glaube ja leider Gottes schon, dass das noch ein halbes, dreiviertel Jahr dauern wird, bis es so in Ansätzen wieder in die richtige Richtung geht.
In der Kölner Philharmonie, da will ich dieses Jahr ein Charity-Konzert machen. Und da steht ein Riesenslogan am Eingang. Wir sind kein Schwimmbad.
Ja.
Und ich dann immer denke, ja, und dann steht dann zwei drunter, wir können nicht einfach wieder aufmachen. Ja. Das ist ja was ganz anderes. Du musst ja so eine Philharmonie, das wird ja von jahrelang im Voraus gebucht und geplant. Ich habe jetzt ja mit einer Konzertpianistin, die Felix Krull gemacht, weil da auch viel Mozart-Sachen drin sind. Und die sagt auch, das ist eigentlich, muss man jetzt wieder ganz von vorne anfangen. Ja. Und das kann Jahre dauern, bis das wirklich so wiederkommt. Und der Lockdown ist ja noch lange nicht vorbei. Das geht ja gerade erst los.
Wir gucken mal, ob das
nach beschlossen stärker noch mal.
Ja, ob das nach Ende Januar noch mal weitergeht, ist ja dann die nächste Frage. Ich meine, wir drücken die Daumen all denjenigen, die im Kulturbereich unterwegs sind, dass das irgendwie gut läuft. Ich bin auch gespannt, welche Live-Auftritte dieses Jahr noch mal verschoben werden. Ich hätte jetzt im Januar 2 gehabt, die sind auch erstmal abgesagt, beziehungsweise werden dann irgendwann nachgeholt. Wann ist auch da irgendwie noch fraglich. Du machst weiter Filmmusik. Wann ist die Abnahme für Felix Krull? Wann müssen wir da noch Daumen drücken oder läuft? Oder?
Ja, Daumen drücken ist immer gut. Daumen drücken, vor allen Dingen für den Erscheinungstermin wäre schön, weil
wann kommt der dann ins Kino?
Natürlich jetzt noch nicht genau, wann das ins Kino kommt.
So.
Der ursprünglich geplant war Februar, aber ja, das ist natürlich jetzt hinfällig. Jetzt im Moment, glaube ich, denken die so an Herbst, was ja eigentlich cool sein könnte, aber es können natürlich auch im Herbst wieder mehr Krankheitsfälle geben. Nur ich denke mir, das Problem ist wirklich, was man so liest, sind 90% der Erkrankten oder der lebensgefährlich Erkrankten sind über 70 Jahre, 80 Jahre alt. Das heißt, in den Altersheimen wird ja auch angefangen zu impfen. Und wenn die jetzt auch noch andere Impfstoffe dazukriegen, sich nicht nur auf einen verlassen, dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht dann doch in einem halben Jahr schon eine ganz andere Situation ist. Weil wenn es dann nicht mehr so große Inzidenzen gibt, dann können die auch keinen Lockdown mehr befürworten. Weil ich habe gehört, es gibt hunderttausende Leute, die ihren Job verloren haben jetzt durch die Corona-Geschichte.
Wie ist es bei dir? Wirst du dich impfen lassen?
Ja, ich denke schon, wenn der richtige Impfstoff da ist. Ich zum Beispiel präferiere im Moment den russischen, weil der schon so lange erprobt wurde und der nicht mit WRNA ist, sondern das ist auf herkömmlichen, für mich schon erprobteren, auf einer erprobteren Basis als jetzt ein komplett neuer. Aber ich möchte da auch niemanden, da gibt's so, ich bin da auch kein Experte. Ich persönlich vom Gefühl her habe als der Erfinder von dem Covid-19-Impfstoff, wie heißt er noch?
BioNTech.
Der Mann, ich habe ihn das gerade nicht beraten, aber als der in einem Brennpunkt nach der Tagesschau, ich glaube, der hat sich ein bisschen versprochen, oder der sagte halt, der wurde gefragt, es ist ja bekannt, dass Sie sich nicht impfen lassen oder geimpft haben lassen, und sagte, hey, ja, ich warte, bis ich dran komme, ich bin ja noch nicht dran. Und wie ist es denn mit Ihren Mitarbeitern? Da hat er er könnte im Moment auf keinen seiner Mitarbeiter verzichten. Naja, dann denke ich mir,
Da hat er sich bestimmt versprochen.
Da hat er sich bestimmt versprochen.
Wann gehst du wieder ans Klavier? Also du arbeitest jetzt die Nacht durch. Du hast ja doch einen 9-to-5-Job. Ne?
Sobald halt abends um 9 mache ich weiter. Bisschen am Klavier.
Übst du eigentlich noch?
Alles an.
Übst du Klavier so noch, so ein bisschen?
Ja, ich spiele ja als Hobby, spiele ich ja sehr viel klassische Musik. Ja. Auch als Inspiration, aber auch um mein Gehirn und meine Finger fit zu halten.
Was spiel denn
ich
so
sehr gerne Bach,
Debussy?
Und Chopin. Debussy auch, Satie sehr gerne. Satie vor allen Dingen jetzt, ich habe mich von Satie inspirieren lassen zur Filmmusik. Weil was für eine Musik macht man zu Felix Krull, der um die Jahrhundertwende, 19. Anfang 20. Jahrhundert spielt? Und was gab's da an Musik und was kann man glaubhaft rüberbringen? Was haben die gehört? Also die haben jetzt bestimmt keine zeitgenössische Musik gehört wie Debussy, Ravel, Satie. Aber die Musik könnte trotzdem einen Satie-Geschmack haben, weil Satie auch so ein, für mich so ein Charakter war, der hat ganz große neue Musik geschrieben, aber auch genauso in den Cabarets gearbeitet, weil er irgendwie überleben musste. Der war nicht so bekannt und erfolgreich wie Debussy und Ravel. Der musste sich da irgendwie durchschlagen und war auch immer krank und immer alkoholkrank und so. Und der hat ja ganz tolle Walzer geschrieben. Und ich habe viel von ihm gelesen und gehört und habe dann auch, man hört es vielleicht, mich von ihm ein bisschen einfärben lassen.
Da bin ich sehr gespannt auf die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, wo alte Musik auf neuen Sound trifft, oder?
So ist es.
Ja. Helmut, ich würde mich freuen, wenn du so eine kleine Playlist machst. Jetzt klingelt schon wieder der Wecker.
wir
haben die Stunden durch. Eine kleine Playlist mit deinem ganz persönlichen Best-of aus Songs und Sounds, bei denen du mit von der Partie warst. Und pack den alten Franzosen gerne auch noch mit rein.
Den was?
Den alten Franzosen, oder? War Satie gar kein Franzose, sondern Italiener?
Ach, Satie, ja, natürlich.
War Franzose,
nein,
oder?
War Franzose, naja,
sag
klar,
ich doch. In diesem
da
Sinne.
Ich dir was rein.
Ja, bonjour und genieß den Wein. Ich mache mir jetzt auch eine Flasche auf.
Schön.
Danke, Helmut.
Servus. Vielen Dank.
Helmut Zerlett, die Links zu Helmut und seine Filmografie packe ich dir in die Shownotes. Wenn dich auch die Karrierewege anderer Musik- und Fernsehstars interessieren, wie Kim Wilde, The Boss Hoss oder Götz Alsmann, in meinem Buch Erfolgsmenschen findest du eine Menge Geschichten. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus gibt es für dich am 18. Mai live im Savoy-Theater Düsseldorf. Da ist Premiere des Vortrags zum Buch. Alle Termine, auch für mein Soloprogramm, findest du auf ingo-nomsen.de im Netz. Ich fände es klasse, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst. Hinterlasse gerne eine positive Sternebewertung auf Apple Podcasts. Das würde mich ausgesprochen freuen. Schon mal vielen Dank dafür. Ich bin gespannt auf dein Feedback zur Folge. Poste deine Gedanken gern unter den Beiträgen auf Instagram oder Facebook. Danke dir fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.